Und ja, manche Situation letztes Jahr ging halt fast gar nichts mehr, wo man denkt, ach komm, jetzt bitte nicht jetzt, jetzt muss ich doch noch kurz und warum geht denn das jetzt nicht? Und als drittes kommt noch das Thema Schlaf, beziehungsweise das Thema Traum. Das ist nichts Besonderes eigentlich. Laut Forscher träumt ja jeder irgendwie nachts. Und viele sagen auch, ja, habe ich wieder das und jenes träumt. Ich kenne das eigentlich aber nicht. Normalerweise wache ich morgens auf und denke, ja, gut schlafe oder schlecht schlafe. Traum ist jetzt bei mir kein Thema. Aber letzten Herbst habe ich tatsächlich mal einen Traum gehabt, wo ich sogar nachts aufgewacht bin, weil ich irgendwas machen musste. Im Traum und habe das ums Verrecken nicht hinkriegt. Das hat mich so fuchsig gemacht, dass ich aufgewacht bin. Und dann hatte ich quasi das Thema im Kopf: Was ist denn eigentlich, wenn nichts geht? Und eingefallen ist mir dann in der Nacht Johannes 15, der Weinstock und die Reben, wo Jesus sagt: Doch ohne mich könnt ihr nichts tun. Da geht halt nichts. Dann kam aber der Start ins neue Jahr dazu und das mit kommt gut rüber, hat jetzt bei uns eher so suboptimal funktioniert. Wir haben dieses Jahr schon viel Krankenhaus, Operationen, Höhen, Tiefen, plötzliche Befunde, Ängste, Zuversicht, Hoffnung, Rückschläge, Enttäuschungen, Niedergeschlagenheit, Resignation, aber auch Dank und wieder Aufatmen, alles schon mal gehabt dieses Jahr. Und auch da am Schluss wieder selber, Daumen überlastet. Da geht plötzlich vieles nicht mehr. Selbst ein Stift halten tut weh. Das denkt man sich auch, muss das jetzt sein? Warum geht das nicht? Da werden von jetzt auf gleich die Pläne, die man sich gefasst hat, durchkreuzt. Kennt ihr das auch? Das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seinen Schritt, heißt es in Sprüche 16, 9. Ja, falsche Richtung, oder? So, das war der Auslöser. Das ist dieser Spruch, der unsere Pläne manchmal ins Wanken bringt. Da müssen wir doch eben mal nur noch kurz, aber es geht halt nicht. Und in der Zeit, Anfang des Jahres, wurde dann klar, dass aus der Rede über den Weinstock, aus dem ohne mich könnt ihr nichts tun, eben die Diskussion um das Warum wird. Aus dem Ich Bin-Wort wurde das Buch Hiob. Und das Buch Hiob zeigt uns eben die Lebensgeschichte von Hiob, einem Mann im Lande Uz. Das ist das Gebiet der Edomiter, südöstlich des Toten Meeres. Und der hat ein wahrhaft vorbildliches Leben geführt. Es war ein Mann im Lande Uz, sein Name war Hiob. Und selbiger Mann war vollkommen und rechtschaffen und gottesfürchtig und das Böse meidend. Und selbiger Mann war größer als alle Söhne des Ostens. Und er stand des Morgens früh auf und opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl. Denn Hiob sprach: Vielleicht haben meine Kinder gesündigt und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt. Also tat Hiob alle Zeit. Er war klug, geschäftstüchtig, großer Reichtum. Alles Dinge, die mich eigentlich an biblische Könige erinnern, die so beschrieben werden. War größer als alle. Und er hat sogar das Priesteramt inne gehabt, nicht nur für sich selber, sondern auch für die Familie, für seine Kinder. Und hat sich gedacht, die haben immer so gemeinsame Feste gefeiert und weil man ja nie weiß, was da so alles dann abgeht, was geht denn, hat er dann vorsorglich für jeden mal geopfert, falls da was schiefgelaufen wäre, im Voraus, sicher, sicher, hat immer alles im Reinen gehalten. Wo ich gerade Sabine sehe, Bibelquiz vor ein paar Wochen. Testfrage: Wie viele Kinder hatte Hiob? Genau, sehr gut. Ja, 7 Söhne, 3 Töchter. 10 insgesamt. Ja. Also diese Beschreibung hat mich stark an David oder Salomo erinnert. Auch hier wird als gottesfürchtiger Mensch beschrieben. Umso interessanter ist die Bedeutung des Namens Hiobs, die eigentlich bedeutet, der Gott den Rücken kehrt. Das ist eigentlich nicht das, was wir hier lesen und wie er beschrieben wird. Es gibt auch noch eine zweite Bedeutung für Hiob, die bedeutet der Angegriffene oder der Verfolgte. Und da finden wir uns jetzt schon eher wieder in dem, was wir aus der Geschichte vielleicht im Hinterkopf haben. Wir kennen ja alle die sprichwörtlichen Hiobsbotschaften. Wie viele waren das? Vier. Knapp. 4 Hiobsbotschaften. Und der Psalm, den wir gerade gelesen haben, der ähnelt ja sehr stark dem Buch Hiob. Elke hat es schon gesagt. Thematisch erstmal Leid und Elend, egal wo man hinguckt und wie kommen wir da wieder raus. Nacheinander kommen unverhofft Bote zum Hiob nach Hause und Berichte von schlimmen Ereignissen. Rinder und Esel, Schafe und Kamele. Der ganze Besitz von Hiob wird nacheinander geraubt und die Knechte dabei jeweils erschlagen. Und zu guter Letzt, die vierte Nachricht ist, dass alle 10 Kinder von Hiob bei einem Fest umkommen, als das Haus einstürzt. Was macht man da? Wie reagiert man auf solche Nachrichten? Ich muss sagen, ich habe keine Ahnung und ich hoffe auch, dass ich das nie erleben muss. Vielleicht war das wie, wenn man heute manchmal von Spitzensportlern oder Funktionären liest, die primates Vermögen, Millionen angehäuft haben und sich dann verspekulieren und plötzlich wieder Privatinsolvenz anmelden müssen und vor nichts stehen. Und dabei auch das private Umfeld, die Familie zusammenbricht. Eben noch war alles geregelt und gesichert und plötzlich steht man wieder vor dem Nichts. Aber jetzt kommt noch die zweite Stufe dazu. Hab und Gut sind vergangen, nun verliert Hiob auch noch seine Gesundheit. Alles wird ihm genommen bis buchstäblich auf sein nacktes Leben. Und in dieser Situation treten jetzt 3 Freunde dazu, die Hiob beistehen wollen und mit ihm diskutieren. Dann erscheint plötzlich noch ein Fördermann, der Elihu, der ist aber so schnell wie er kommt auch wieder weg. Hat aber schon eine Rolle, weil er wieder so ein bisschen reguliert und den objektiven Blick reinbringt, weil die Situation ein bisschen verfahren ist und er versucht zu vermitteln. Und schließlich spricht noch Gott selbst zu Hiob. Er ordnet die Sichtweisen und stellt den rechten Blick wieder her auf die Dinge und die Situation, in der Hiob ist. Und um die 42 Kapitel in einer halben Stunde zu pressen, lasst uns heute mal darauf schauen, was dem Hiob widerfährt, wie er damit umgeht und was wir daraus lernen können. Wir werden jetzt einige Folien mit Text sehen, nicht überraschend bei mir. Soll aber nur ein Überblick sein, um den Zusammenhang ein bisschen erfassen zu können. Nehmt euch das raus, was euch heute wichtig wird und was euch persönlich anspricht. Es fängt an mit den 3 Freunden, Eliphas, Bildad und Zophar. 3 Männer aus unterschiedlichen Stämmen, ein Temaniter, ein Schuchiter und ein Naamatiter, die also sicherlich sehr unterschiedlich geprägt waren. Aber sie machen sich gemeinsam auf, um ihrem Freund beizustehen. Das heißt, und sie verabredeten sich miteinander zu kommen, um ihm ihr Beileid zu bezeugen und ihn zu trösten. Und sie erhoben ihre Augen von Ferne und erkannten ihn nicht. Und sie saßen mit ihm auf der Erde 7 Tage und 7 Nächte lang, und keiner redete ein Wort zu ihm. Denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Sie erkannten ihn nicht. Das sind seine Freunde, die werden explizit erwähnt, weil sie so ein enges Verhältnis haben, weil sie ihn so lange kennen, weil sie jahrelang mit ihm unterwegs sind und sich jetzt auch hier wochenlang Zeit nehmen, um ihm beizustehen. Und die erkennen ihn nicht, weil Hiob so gezeichnet ist von Schmerz und Not. Meine Frau hat die Situation auch mehrfach erzählt nach den Operationen, dass Leute sie nicht erkannt haben auf der Straße. Man rechnet nicht mit dem, was einem da begegnet. Und nach 7 Tagen Schweigen beginnen die Freunde zu reden und Hiob Ratschläge zu geben. Ich habe jetzt noch einige Aussagen rausgenommen, um zu zeigen, wie die Diskussion zwischen Hiob und seinen Freunden abgelaufen ist. Versucht euch mal vorzustellen, ihr würdet gerade in einem tiefen Loch aus Frust und Depressionen sitzen und hört mal rein, wie die Worte der Freunde bei euch selbst angekommen wären. Ist nicht deine Bosheit groß und deiner Missetaten kein Ende? Ich würde Gott suchen und Gott meine Sache darlegen. Das heißt doch eigentlich, jetzt schau endlich mal ehrlich auf dein Leben und such deine Fehler. Du musst halt mal genau nachdenken und ehrlich zugeben, was du eigentlich gemacht hast. Siehe, Gott wird den Vollkommenen nicht verwerfen und nicht bei der Hand fassen die Übeltäter, während er deinen Mund mit Lachen füllen wird und deine Lippen mit Jubelschall. Kopf hoch, Hiob, wird schon wieder besser. Du hast viele unterwiesen und erschlaffte Hände stärktest du. Doch nun kommt es an dich und es verdrießt dich. Jetzt stell dich mal nicht so an. Du weißt doch sonst auch immer so gut, was man machen soll. Jetzt bist du halt mal dran. Er stützt sich auf sein Haus und es hält nicht stand. Er hält nicht daran fest und es bleibt nicht aufrecht. Ist klar, wenn du dich aufs Falsche verlässt, dann kann es ja auch nicht besser werden. Siehe, glückselig der Mensch, den Gott bestraft. Super, das ist doch klasse. Hey, du lernst was. Aus Schade wird man klug. Das ist doch prima. Siehe dieses, wir haben es erforscht, so ist es. Höre es und du merkest dir. Wir haben es drauf. Jetzt merkst du es fürs nächste Mal. Und die Krönung, nicht von seinen Freunden, sprach sein Weib zu ihm, hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit, sag dich los von Gott und stirb. Wohlgemerkt, das sind die Ratschläge seiner Freunde. Sei doch mal ehrlich zu dir selber, zu Gott und zu uns. Irgendwas verheimlichst du doch. Am besten gibst du jetzt mal alles zu. Komm, ist doch halb so schlimm. Reiß dich halt mal zusammen, wird schon wieder besser. Du hast doch selber immer schlaue Tipps für andere. Jetzt hat es dich halt mal selbst erwischt. Du hast dich halt auf die falschen Dinge verlassen. Sei halt mal froh, aus Schade wird man klug. Hör halt mal zu, mir wisse Bescheid. Und jetzt hilft der Gott auch nicht mehr weiter. Das sind die Ratschläge, die Hiob von seinen engsten Vertrauten bekommt. Wie kommen die Reden und die Ratschläge wohl bei Hiob an? Im Internet würde heute vielleicht drunter stehen, fanden Sie diesen Beitrag hilfreich? Mich haben die Rede von der Freunde sehr verwirrt, weil auf der einen Seite, es ist jetzt nur ein Auszug, auf der einen Seite steckt schon viel Interessantes und Wahres drin. Auf der anderen Seite hören die Freunde aber Hiob gar nicht richtig zu. Unterstelle ihm Dinge und bringe eigentlich mehr Vorwürfe als Trost. Und wie gesagt, die sind schon bemüht, und versuchen Hiob zu helfen mit ihren guten Ratschlägen. Aber sie können ihm halt auch nur aus ihrem beschränkten menschlichen Blick raten und verlassen sich auf ihre anerzogenen Überzeugungen. Und oftmals bin ich auch überfordert, wenn Menschen in Not und Trauer ich jetzt begegnen soll. Weiß ich nicht, was ich sagen soll. Und ehrlich gesagt bin ich auch froh, wenn es sich manchmal umgehen lässt. Das macht ja keiner gerne. Denke ich jedenfalls. Zu Beginn der Geschichte war Hiob noch richtig zuversichtlich und hoffnungsvoll. Da stand Hiob auf, zerriss sein Gewand und schwor sein Haupt und er fiel zur Erde nieder und betete an. Nackt bin ich aus meiner Mutterleibe gekommen, nackt werde ich dahin zurückkehren. Jehova hat gegeben, Jehova hat genommen. Der Name Jehovas sei gepriesen. Und bei all diesem sündigte Hiob nicht und schrieb Gott nichts Ungereimtes zu. Die Verse stehen direkt nach den Hiobsbotschaften, als Hiob alles genommen worden war. Das ist doch unfassbar. Mit welcher Gelassenheit Hiob es hinnimmt, dass sein ganzes Leben auf Null gesetzt wird. Und über welche Belanglosigkeiten wir uns manchmal aufregen, als ob das Wohl der Menschheit davon abhängen würde. Aber diese Reden der Freunde, die wir gerade gehört haben, machen Hiob zornig, frustriert und hilflos. Danke dafür, Freunde. Hiob sagt, dem Verzagten gebührt Milde von seinen Freunden, sonst wird er die Furcht des Allmächtigen verlassen. Wir sollen einander eigentlich ermutigen und bestärken im Vertrauen auf Gott. Belehret mich und ich will schweigen und gebet mir zu erkennen, worin ich geirrt habe. Wie eindringlich sind richtige Worte, aber was tadelt, der von euch kommt? Die konkrete Fehler würde Hiob ja helfen, die sucht er sogar selber. Aber so pauschale Vorwürfe und Vermutungen helfen eben nicht weiter und verletzen ihn nur. Ihr hingegen, das sind die Freunde gemeint, ihr hingegen seid Lügenschmiede, nichtige Erze, ihr alle. Ist es gut für euch, dass er euch erforsche? Eure Denksprüche sind Sprüche von Asche, eure Schutzwehren erweisen sich als Schutzwehren von Lehm. Ich weiß, dass ich Recht behalten werde. Also spätestens da ist das gute, vertrauensvolle Verhältnis zwischen den Freunden zerstört. Ihr seid Lügenschmiede. Ihr wollt mir was einreden und wollt mir doch was unterstellen, was gar nicht stimmt. Das, was ihr mir hier als Begründung vorwerfen wollt, das macht ihr doch selber auch nicht besser. Schon 10-mal ist es, dass ihr mich geschmäht habt. Ihr schämt euch nicht, mich zu verletzen. Also Hilfe, Trost und Vertrauen sollte eigentlich anders klingen. Diese Worte ziehe Hiob nur noch weiter runter und entfremde ihn von den Freunden. Hiob leidet schwer und beklagt die Härte der Freunde. Freunde sollten eigentlich unterstützen und mittragen und nicht tadeln und verurteilen. Hilfreich wäre es, konkrete Fehler greifbar zu machen, aber diese können nicht benannt werden, denn Hiob war untadelig. Und in seiner Not und Hilflosigkeit gebe die Vorwürfe der Freunde Hiob den Rest. Und er kann nicht mehr und er will auch nicht mehr. Und jetzt kommt der entscheidende Unterschied zu dem Psalm 88. Der hat nämlich hier aufgehört. Als der Psalmist im Elend mit seinen Fragen gesessen ist. Und die Frage hier ist, wie hat jetzt der Hiob versucht, da wieder rauszufinden? Wahrlich, ich weiß, dass es all so ist. Und wie könnte ein Mensch gerecht sein vor Gott? Wenn ich sage, ich will meine Klage vergessen, will mein Angesicht glätten und mich erheitern, so bangt mir vor allen meinen Schmerzen. Ich weiß, dass du mich nicht für schuldlos halten wirst. Der Hiob ist schon bemüht. Der will da raus, aber er kann den Vorsatz, das Leid zu vergessen, nicht umsetzen. Meine Seele ist meines Lebens überdrüssig. Ich will meiner Klage in mir freien Lauf lassen. Will reden in der Bitterkeit meiner Seele. Ich will zu Gott sagen, verdamme mich nicht. Lass mich wissen, worüber du mit mir rechtest. Das ist diese Frage, warum lässt Gott das eigentlich zu? Manchmal können wir mit unserem menschlichen Verstand Gottes Handeln nicht begründen. Und müssen es so akzeptieren, wie es ist. Leben und Huld hast du mir gewährt und deine Obhut bewahrte meinen Geist. Ich trage meine Strafe, ich will nicht mehr verderbt handeln. Was ich nicht sehe, zeige du mir. Wenn ich Unrecht verübt habe, so will ich es nicht mehr tun. Das ist der Gegensatz zu dem, wie er mit seinen Freunden spricht. Bei der Freunde hat er noch gesagt, ich behalte Recht, was ihr da erzählt, stimmt nicht. Hier hat er jetzt den Ansatz, mit Gott ins Gespräch zu kommen, mit ihm zu ringen, um Erkenntnis zu gewinnen, das Leben zu reflektieren und geistlich zu wachsen. Und dabei auch oft zu sagen, ich schaff's nicht, die Situation so anzunehmen. Ich brauche Hilfe. Und er hat die Bereitschaft, erkannte Fehler zu korrigieren oder korrigieren zu lassen. Doch zu dem Allmächtigen will ich reden und vor Gott mich zu rechtfertigen begehre ich. Und Hiob antwortete und sprach, auch heute ist meine Klage trotzig. Seine Hand lastet schwer auf meinem Seufzen. Ich würde die Worte wissen, die er mir antworten und vernehmen, was er mir sagen würde. Würde er in der Größe seiner Kraft mit mir streiten? Nein, er würde nur Acht haben auf mich. Alsdann würde ein Rechtschaffener mit ihm rechten und auf ewig würde ich meinem Richter entkommen. Ferne sei es von mir, dass ich euch Recht geben sollte. Bis ich verscheide, werde ich meine Unsträflichkeit nicht von mir weichen lassen. An meiner Gerechtigkeit halte ich fest und werde sie nicht fahren lassen. Das ist der Punkt, wo sich der Hiob vergaloppiert. Jetzt spricht er mit Gott so wie mit seinen Kumpels. Er reagiert starrsinnig, fordert Gott heraus und stellt seine eigenen Maßstäbe über das Urteil Gottes. Und hier greift Gott ein. Gott zeigt Hiob auf, dass er zu gering ist und es ihm nicht zusteht, Gott anzuklagen. Da folgen jetzt diese Verse, die wir vielleicht so im Hinterkopf haben. Kennst du? Hast du schon mal? Weißt du wo? Kannst du das, was ich kann? Er donnert mit seiner erhabenen Stimme und hält die Blitze nicht zurück, wenn seine Stimme gehört wird. Gott donnert wunderbar mit seiner Stimme. Er tut große Dinge, die wir nicht begreifen. Er lähmt die Hand eines jeden Menschen, damit alle Menschen sein Werk kennenlernen. Nimm dieses zu Ohren, Hiob. Stehe und betrachte die Wunder Gottes. Und Jehova antwortete Hiob und sprach, will der Tadler rechten mit dem Allmächtigen? Der da Gott zurechtweist, antwortet darauf. Und Hiob antwortete Jehova und sprach, siehe, zu gering bin ich, was soll ich dir erwidern? Ich lege meine Hand auf meinen Mund, einmal habe ich geredet und ich will nicht mehr antworten, und zweimal und ich will es nicht mehr tun. Nun erkennt Hiob, dass er sich über Gott erhoben hatte. Er bereut seine Anklage gegen Gott und richtet sich ganz neu nach ihm aus. Und welche Erkenntnisse gewinnt Hiob aus diesem Erlebten? Siehe, er geht an mir vorüber und ich sehe ihn nicht, und er zieht vorbei und ich bemerke ihn nicht. Denn er ist nicht ein Mann wie ich, dass ich ihm antworten dürfte, dass wir miteinander vor Gericht gehen könnten. Manchmal ist Gott näher, als wir eigentlich denken oder ahnen. Aber wir sehen und spüren ihn nicht. Weil wir so mit uns selbst und mit unseren Sorgen und unseren Klagen beschäftigt sind, dass Gott gar nicht zu Wort kommt. Und er hat mich hingestellt zum Sprichwort der Völker und ich bin zum Anspähen ins Gesicht. Sprichwörtlich sind die Hiobsbotschaften bis heute geblieben. Das Anspähen ins Gesicht ist mir jetzt wieder neu bewusst worden letzte Woche an Ostern. In Jesus ließ sich Gott selbst anspähen für uns. Grundlos. Auch Jesus hat gehadert im Garten Gethsemane, ob er den Weg gehen muss. Hätte den Kelch gern vorübergehen lassen. Aber er ist trotzdem dem Weg seines Vaters gefolgt und den Weg gegangen, den Gott vorher bestimmt hatte. Meine Tage sind vorüber, zerrissen sind meine Pläne, das Eigentum meines Herzens. Wo denn also ist meine Hoffnung? Die Freunde hatte schon recht. Wer auf sein Haus setzt, wird's verlieren. Der reiche Kornbauer hatte auch tolle Pläne mit seiner schönen neuen Scheune. Aber gebracht hat's ihm nichts mehr. Das Menschenherz erdenkt sich seinen Weg. Aber den nächsten Schritt bestimmt Gott. Wie hast du den beraten, der keine Weisheit hat und gründliches Wissen in Fülle kundgetan? Aber die Weisheit, wo wird sie erlangt? Und welches ist die Stätte des Verstandes? Kein Mensch kennt ihren Wert und im Lande der Lebendigen wird sie nicht gefunden. Und der Besitz der Weisheit ist mehr wert als Perlen. Und zu den Menschen sprach er, siehe, die Furcht des Herrn ist Weisheit und vom Bösen weichen ist Verstand. Und Hiob antwortete Jehova und sprach, ich weiß, dass du alles vermagst und kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. So habe ich denn beurteilt, was ich nicht verstand, Dinge zu wunderbar für mich, die ich nicht kannte. Höre doch und ich will reden, ich will dich fragen und du belehre mich. Mit dem Gehör des Ohres hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Und ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er auf der Erde stehen. Das ist die Erkenntnis und die Zuversicht, die Hiob immer wieder aufrecht hält, weiterringen lässt und am Ende auch wieder mit Gott versöhnt. Wenn die Bibel manchmal Könige in ein paar Sätze abhandelt, König sowieso, regierte x Jahre, tat, was Gott missfiel, nächster. Dann frage ich mich schon, warum hat die Geschichte von Hiob ein ganzes Buch, 42 Kapitel in der Bibel verdient. Ganz offensichtlich will Gott hier was Wichtiges deutlich machen. Hiob war ein gemachter Mann, was er anpackte, lief. Er war es gewohnt, auf der Welle des Erfolgs zu surfen. Aber wenn nichts mehr geht, dann geht halt nichts. Und in einem Augenblick entgleitet ihm alles, was er hatte, und er hatte nichts mehr im Griff. All seine Erfahrungen, sein Wissen und sein Einfluss können er den Ruin nicht aufhalten. All seine Bemühungen und Anstrengungen bewahren ihn nicht vor Leid und Schmerzen. Wir können uns Wohlstand und Gesundheit nicht erarbeiten und erst recht nicht sichern. Und die Geschichte von Hiob ist geprägt von Auf und Ab, von Zuversicht und Verzweiflung, von Hoffnung und Enttäuschung. Hiob ringt mit sich, mit seinen Freunden und mit Gott. Er kann es nicht begreifen. Er versucht, die Situation zu verstehen, beginnt sich zu rechtfertigen, ist enttäuscht, wütend, zornig. Und all das kennen wir vielleicht auch aus unserem Leben. Situationen, die herausfordern, die uns manchmal überfordern, Ungerechtigkeiten, die wir so nicht hinnehmen wollen, Freunde, die uns enttäuschen, auch wenn sie es eigentlich gut meinen, die Herausforderung, Hilfe anzubieten und auch die Herausforderung, Hilfe anzunehmen. Hiob muss sich viele heftige und unbegründete Vorwürfe anhören von Menschen, die sich Freunde nennen. Und Freunde sind wichtig. Menschen, die uns begleiten, unterstützen und manchmal auch durchtragen. Die uns motivieren und, wo nötig, auch mal kritisieren. Aber es ist wichtig, dass wir dabei behutsam sind. Dass wir versuchen, uns in die Situation des anderen hineinzuversetzen. Dass wir unsere Sicht und Ratschläge gut und einfühlsam weitergeben. Aber auch, dass wir positiv zuhören, mit der Erwartung, dass unsere Freunde uns helfen wollen und es gut mit uns meinen. Und nicht schon von uns aus überall die Vorwürfe hineininterpretieren und heraushören. Wir müssen uns entscheiden, wie wir mit unserer Situation umgehen und woran wir uns orientieren. Wir müssen Dinge annehmen, die wir nicht ändern können. Und wir müssen lernen, unsere Grenzen zu akzeptieren und aus Gottes Hand nicht immer nur das Gute zu erbitten, sondern auch das anzunehmen, was uns schmerzt und was er uns zumutet manchmal. Gott ist da, hört zu und sorgt sich um Hiob. Aber er sagt Hiob auch sehr deutlich seine Meinung und zieht die Grenze und zeigt Hiob auf, wie weit erhaben Gott über ihm steht. Und doch lässt Gott Hiob den Freiraum, wieder zurückzukommen. Er stößt ihn nicht weg wegen seiner Frage und Kritik, sondern lässt ihm seinen freien Willen und eine freie Entscheidung, sich abzukehren oder sich Gott wieder zuzuwenden. Gott lässt sich herausfordern und er lässt auch die Fragen und die Diskussionen zu. Und Gott hört sicher auch unsere Fragen. Unsere Klage, wenn wir nicht verstehen, warum er gerade diesen Weg jetzt gerade mit uns geht. Aber er will den Weg gemeinsam mit uns gehen, wenn wir ihn mitgehen lassen. Und die wichtigsten Punkte aus dem Buch Hiob für mich sind: all unser Wissen über Gott, unsere Bibelzitate und Ratschläge für andere können uns nicht helfen, wenn wir nicht zur persönlichen Beziehung zum allmächtigen Gott finden. Hiob hat gehört: mit dem Gehör des Ohres hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Er hatte nur theoretisch Kant aus Beschreibungen, aus Traditionen, aber durch diese Erlebnisse hat er Gott wirklich erfahren und kennengelernt. Das Entscheidende ist, wie wir reagieren, wenn Gott zu uns spricht. Wollen wir versuchen, Gott die Welt zu erklären? Oder sagen wir mit Hiob: höre doch, ich will reden, ich will dich fragen und du belehre mich. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Amen. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir für die Wege, die du uns gehen lässt, die Wege, die du mit uns gehst, auch wenn sie schwer sind. Ich danke dir, dass du uns die Kraft schenkst, die wir benötigen. Und dass du uns auch im Miteinander die rechten Worte finden lässt. Und ich bitte dich um die Erkenntnis, was dran ist, wie wir wann reagieren sollen. Ich danke dir, dass du unseren Blick immer wieder zurechtrückst. Lob und Dank sei dir, dass Jesus unser Erlöser ist und wir wissen, du lebst und stehst uns zur Seite. Du bist so viel größer und herrlicher, als wir es jemals ermessen können. Und doch blickst du auf uns und sorgst dich um uns. Dir sei Lob und Preis in Ewigkeit. Amen.